Ich sage noch mal kurz zum Modus des heutigen Vortrags. Der ist natürlich jetzt nicht seit gestern oder vorgestern, seitdem wir wissen, dass Frau Weizer kommen konnte, nicht kommen kann, geschrieben worden oder entstanden. Der ist durchaus, den können Sie sogar schon nachlesen. Und auch als deutschsprachiges Manuskript oder Veröffentlichung. Diese Präsentation jetzt allerdings, die Folien, die ich Ihnen zeigen werde, werden weitenteils auf Englisch sein, weil so ist der Vortrag eben entstanden. Aber ich rede natürlich auch Deutsch und auch die Zitate, die Sie hören werden, werden deutschsprachige Zitate sein. Also wir müssen jetzt ein bisschen mit diesem Sprachgewirr hier abfinden. Gut, beginnen wir mit den Ursprüngen, den unsichtbaren Ursprüngen der Nanotechnologie. Und im Grunde möchte ich Ihnen drei Geschichten erzählen, die einen unterschiedlichen Stellenwert haben. Und ich komme am Schluss auf diese drei Geschichten zurück. Die eine Geschichte ist: Nanotechnologie, eine deutsche Erfindung. Könnte es sein, dass die Nanotechnologie, von der alle Menschen denken, die kommt doch aus Amerika, im Grunde von der National Nanotechnology Initiative, seit dort 1999 da groß investiert wird, ist sie dann irgendwie auch nach Deutschland gekommen? So wird das ja oft gesehen. Könnte es vielleicht andersrum sein? Also diese Frage, und könnte vielleicht sogar Herbert Gleiter, der Held meiner Geschichte, der eigentliche Begründer der Nanotechnologie oder der Nanoforschung sein? Das ist die eine Geschichte, die ich erzählen werde mit einem Fragezeichen. Die zweite ist eine Geschichte, die durchaus schon zur Sprache kam, als wir hier Lieselotte Scheebeck zu Besuch hatten, wo es darum ging, eigentlich den klassischen Wissenschaftsbegriff mit den heutigen modernen sogenannten Technowissenschaften zu konfrontieren. Die klassischen Wissenschaften wie die Physik versuchen eine theoretische Weltbeschreibung, und wenn Sie bei der ersten Vorlesung da waren, als ich über Heinrich Hertz sprach, da hätten Sie einen typischen Repräsentanten für diesen Zugang. Technowissenschaften allerdings wie die Nanotechnologie, das ist jetzt eine Behauptung, die ich nicht vollständig begründen kann, aber die wir auch in der Diskussion diskutieren können. Technowissenschaften wie die Nanotechnik wollen vor allem grundlegende Fertigkeiten erarbeiten. Und in dieser Geschichte heute geht es um einen theoretischen Nanotechnologen, einen theoretisch orientierten Nanotechnologen, der in gewisser Hinsicht zwischen den Stühlen sitzt und darum auch nicht wirklich als ein Nanotechnologe bekannt ist. Also diese Gründungsgeschichte, dass er womöglich einer der Gründer der Nanotechnologie ist, ist eine, die unsichtbar ist, daher der Titel meines Vortrags. Und um dieser Unsichtbarkeit, die möchte ich auch verstehen lernen. Und ich glaube, gerade die theoretischen Ansätze von Gleiter, also dass er ein wirklich theoretischer Physiker im Grunde immer noch ist, auch und dass das eigentlich nicht zählt in der heutigen Welt, sage ich mal, das ist ein Teil, ein Grund für seine Unsichtbarkeit. Und dann der letzte Teil ist dann eher kulturdiagnostisch ganz interessant über unsere heutige Zeit, unsere heutige Faszination mit der Technik, ist auch technikphilosophisch vielleicht interessant. Das ist nämlich einerseits gelang, würde ich mal sagen, dass die sogenannten, ich sage jetzt mal die unreinen Materialwissenschaften, gelang es, das Prestige der kristallinen Festkörperphysik streitig zu machen und sich in der Nanotechnologie als führende Disziplin auch zu etablieren. Aber dann wurden sie sozusagen davon eingeholt, dass die Maschine in der Welt der Nanotechnologie ein höheres Prestige hat als das bloße Material. Und sozusagen das Material nicht wirklich als Technik, als technische Errungenschaft wahrgenommen wird. Und auch darüber werde ich ein bisschen was erzählen. Also das sind so die Hauptmotive meines Vortrags. Jetzt fange ich damit an. Es geht um Gründungsgeschichten. Ich erzähle Ihnen einfach mal kurz, die kennen Sie wahrscheinlich auch alle, die berühmten Gründungsgeschichten der Nanotechnologie. Die bekannteste, die haben alle die gleiche Form. Sie bestehen alle aus drei Sätzen und Sie kennen vielleicht diese Form, diese Variante der Geschichte der Nanotechnologie. Da heißt es dann immer, 1959 hat Richard Feynman, der amerikanische Physiker, einen Vortrag gehalten, Plenty of Room at the Bottom, in dem er eine Vision entwickelte dafür, dass wenn man technische Mittel hätte, um auf der Ebene der Moleküle technisch zu agieren, wenn man diese Mittel hätte, dann könnten alle möglichen neuen technischen Dinge stattfinden. Und das wird oft gesehen als eine Art Voraussage, als eine Vision für die Nanotechnologie, ohne dass sie schon eigentlich begonnen hätten. Das ist durchaus problematisch, also ob Feynman selbst hier als Vorreiter gelten darf oder nicht, aber er hat immerhin diese Vision 1959 formuliert. Und dann wird gesagt, okay, und jetzt gibt es einen Moment, wo es wirklich losgeht. Und oft wird dann gesagt, Das war 1981, als nämlich Binnig und Rohrer in den IBM-Laboren in der Schweiz sozusagen die Vorhersage Feynman erfüllt haben, indem sie das Raster Sondenmikroskop erfunden haben und dieses Mikroskop eben durchaus auch ermöglichte, nicht nur Atome zu sehen, sondern auch Atome zu manipulieren und damit eigentlich ein Instrument entwickelt haben, das die Nanotechnologie technisch ermöglicht. Und damit hat es eigentlich angefangen. Und dann kommt der dritte Satz, wo man sagt, und jetzt sehen wir ja die Wirkungen, all überall wird nanotechnologisch geforscht und eine große Zukunft kommt auf uns zu. Diese dreisätzige Geschichte, die natürlich von Historikern durchaus kritisch angeschaut wird, gibt es in verschiedenen Varianten und in der Regel ist es der zweite Satz, der ausgetauscht wird. Also der erste Satz bleibt stehen, Feynman hat diese Voraussage gemacht, aber dann gibt es manche Leute, die sagen, nein, es ist eigentlich nicht so sehr die Erfindung dieses Mikroskops gewesen, es ist vor allem der Visionär Eric Drexler, also ein amerikanischer Physiker und Ingenieur, der mit einem bestimmten Buch, Engines of Creation, eine, sagen wir mal, technische Vision entfaltet hat, die Feynman nochmal einen Schritt weiter genommen hat und damit auch den Begriff und das Programm einer Nanotechnologie popularisiert hat. Das ist die zweite Geschichte. Eine weitere Geschichte, die ist durchaus sehr glaubwürdig, dass man sagt, es hat eigentlich angefangen, als dann der amerikanische Kongress angefangen hat, sehr viel Geld zu investieren und die sogenannte amerikanische National Nanotechnology Initiative ins Leben zu rufen, dass also Bill Clinton der eigentliche Gründer der Nanotechnologie war. Und auch dafür gibt es durchaus Historiker, die da überzeugend argumentieren. Eine weitere wäre, und Sie sehen, diese ganzen Gründungsgeschichten erzählen uns auch schon ein bisschen was darüber, was Nanotechnologie eigentlich ist, wo man sagt, dass es bestimmte Objekte sind, bestimmte molekulare Objekte, die, sagen wir mal, als gemeinsame Arbeitsgegenstände, man könnte vielleicht sagen, als Boundary Objects auch gelten, die in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark anregend gewirkt haben und die vor allem, die aber auch einen wissenschaftlichen Durchbruch bedeutet haben, also zum Beispiel die Entdeckung der sogenannten Buckyballs, der C60-Moleküle. Also dass man so etwas was benennt. Und dann schließlich, auch das halte ich für selbst auch für ein sehr plausibles Argument, dieser Eingriff von Don Eigler und Erhard Schweizer, die nämlich mithilfe des Tunnelmikroskops, mithilfe dieses Mikroskops erstmalig willkürlich Atome bewegt haben, also aus 36 oder 35 einzelnen Atomen, die sie auf einer Oberfläche verschoben haben, das Wort IBM buchstabiert haben. Und da wird dann gesagt, das erste Mal in der Menschheitsgeschichte haben Physiker Atome willkürlich bewegt und damit auch sozusagen die Möglichkeiten der Technologie erweitert und darauf folgt jetzt die Nanotechnologie. So, und jetzt kommt eine nicht so bekannte Geschichte.
1959 sprach Richard Feynman an der Universität Caltech von jede Menge Platz da unten und das ungeheure wissenschaftliche und technische Potenzial von Materialien und Geräten in atomaren oder molekularen Dimensionen hervorzuheben. Fast 20 Jahre später nahm Herbert Kleiter die Vorteile ultrafeiner Korngrößen in Festkörpern in den Blick und prägte den Begriff nanostrukturierter Körper.
Dies ist nun tatsächlich ein Zitat aus einem Dokument, eine indische Tagung war das, aber es wird auch in einer wichtigen Geschichte der Materialwissenschaften so erzählt, also wo wir eigentlich die gleichen drei Sätze haben, aber diesmal figuriert zentral Herbert Kleiter. Und das ist eine Geschichte allerdings, die vorher haben Sie vielleicht schon mal gehört oder Varianten davon, diese Geschichte ist Ihnen sicher nicht bekannt. Und dass sie nicht bekannt ist, ist selbst ein Teil meines Versuchs heute, Ihnen Herbert Kleiter vorzustellen. Ich werde in drei Schritten vorgehen und den zweiten möglichst kurz halten. Da ist zwar sehr viel dokumentarisches Material, was ich präsentieren könnte, aber ich möchte mich trotzdem auf die erste und letzte Aspekt beschränken. Also der erste Aspekt ist erstmal zu sagen, was ist plausibel an der Geschichte, was ist dran. also woher kommt diese Vorstellung, dass Herbert Leiter ein möglicher Gründer der Nanotechnologie ist. Die zweite Geschichte gibt der ganzen Sache nochmal weitere Glaubwürdigkeit, indem man nämlich durchaus aufweisen kann, dass Leiter sehr einflussreich war, insbesondere auch in den USA und insbesondere auch auf die Formierung der bereits genannten National Nanotechnology Initiative in den USA. Also, dass man die sozusagen Spuren des Einflusses durchaus ganz real nachzeichnen kann. Und dann schließlich aber, das ist dann sozusagen mal analytisch gesehen der interessanteste Teil vielleicht des Vortrags, wo es darum ging, ja, und warum weiß das dann niemand? Das liegt natürlich teilweise an der Bescheidenheit von Herbert Leiter selbst, aber das liegt auch daran, dass, dass es systematische Gründe gibt, warum sein Beitrag eigentlich nicht ganz in unser Bild des Nanotechnologen passt. Eine als notwendige Dunkelheit um diesen Ursprung herum. Fangen wir also an mit dem Beitrag von Herbert Leiter, und um den wirklich voll verstehen zu können, müsste man sozusagen erst eine Kontrastfolie auftun und sagen wir mal das konventionelle Verständnis darstellen, wie es in der Festkörperphysik nicht einmütig natürlich, aber doch durchaus Stereotyp, sagen wir mal, vertreten wurde, dass sein grundlegende Verständnis, das den Hintergrund bietet für oder die Herausforderung eingestellt an die Nanotechnologie. Und wir zitieren jetzt aus einem Buch von John Simon, interessanterweise eben nicht nur ein wichtiger Festkörperphysiker, der dieses wichtige Lehrbuch geschrieben hat, sondern gleichzeitig auch interessanterweise auch ein Wissenschaftsforscher. Er hat dann später nämlich über die Wissenschaftskultur selbst sehr intensiv reflektiert. Aber das sei jetzt nur eine Fußnote. Während hören wir also zu, wie sein Buch anfängt. Was wir jetzt hören, sind die ersten Sätze aus diesem Buch über die Festkörperphysik.
Eine Theorie der Eigenschaften von Festkörpern wäre praktisch unmöglich, wenn die stabilste Struktur in den meisten Festkörpern kein regelmäßiges Kristallgitter wäre. Aufgrund der Übersetzungssymmetrie reduziert sich das N-Körper-Problem und wird beherrschbar. In der Praxis ist dies nur ein Ideal. Jeder Festkörper ist ein begrenztes Einzelstück, sodass wir unsere Struktur nicht über seine Grenzfläche hinausführen dürfen. Aber die einzigen Regionen, in denen dies eine Rolle spielt, sind die den Grenzflächen nahen Atomen lagen. Und in einem Block aus N-Atomen sind das nur ungefähr N 2 durch 3. In einem makroskopischen Einzelstück, also etwa ein Atom aus 10 hoch 8. Die meisten kristallinen Festkörper sind strukturell unvollkommen, weisen Defekte, Verunreinigungen und Versetzungen auf, die die regelmäßige Anordnung der Atome stören. Solche Defekte sind für viele interessante physische Phänomene verantwortlich, aber wir werden sie in dieser Darstellung weitgehend ignorieren. Wir interessieren uns hier für den perfekten, idealen Festkörper.
Also was Simon hier implizit macht, ist, er formuliert eigentlich genau die Punkte, an denen die Nanotechnologie interessant und relevant wird. Aber sagen wir mal ex negativo. Was er hier darstellt, wie wir gerade gehört haben, ist, dass man versucht, die Eigenschaften von Festkörpern aus der Kristallstruktur heraus zu erklären. Und dann macht er zwei Einschränkungen. Die erste Einschränkung ist die, dass er sagte, naja, was wir über Festkörper wissen, das gilt für die Grenzflächen nicht so ganz unbedingt. Also an den Grenzflächen, also dort, wo die Atome an der Oberfläche oder sehr nahe der Oberfläche sitzen, da gelten vielleicht andere Bedingungen. Aber das können wir vernachlässigen. Wenn man sich einen Festkörper anschaut, sitzt ja fast kaum ein Atom in der Nähe dieser Grenzflächen. Und das verändert sich mit der Nanotechnologie grundlegend. Man kann sozusagen sagen, das ist die Nanotechnologie. Sie schaut sich Objekte an, Körper an, wo eigentlich fast alle Atome in der Nähe von Grenzflächen sitzen. Also das, was hier noch sozusagen großzügig ignoriert werden darf, weil es eigentlich keine Rolle spielt, so im Großen und Ganzen, das tritt genau in den Mittelpunkt der Nanotechnologie. Das wird nochmal deutlicher an dem zweiten Aspekt von dem, was er sagt. Die Defekte, die Versetzungen und so weiter, also die Verunreinigung, sagen wir mal, der reinen Kristallstruktur, die auch er gerne vernachlässigen möchte für die Darstellung, gerade die werden ein interessanter Ausgangspunkt für nanotechnologische Forschung. Die zählen dort, wo es man sowieso mit weniger Atomen die unmittelbar an der Oberfläche oder Grenzflächenbereich sitzen, zu tun hat. Also hiermit ist eigentlich eine Verschiebung angekündigt, oder hier wird sozusagen angekündigt, dass man vielleicht mit einer ganz anderen Wissensform zu tun hätte, wenn man auf diese Bereiche schaut. Also man kann sagen, dass als Feynman das 1964 schrieb, gibt das noch, also sozusagen von Körpern ganz aus ihrer Kristallstruktur heraus zu reden. Und im Grunde macht Simon also eine implizite Voraussage, dass seine Darstellungsform, all das könnte sich verändern, wenn wir also Materialien anschauen, wo ein großer Prozentsatz der Atome in der Nähe der, in den Grenzflächen oder in den Grenzregionen sitzen, wie das bei den nanostrukturierten Materialien der Fall ist. Gut, jetzt kommen wir auf Herbert Gleiter, der genau an dieser Einsicht auch ansetzt und dieses Programm verfolgt. Herbert Gleiter selbst, ich sage Ihnen relativ wenig über seine Biografie, obwohl wir ihn auch öfter zu Wort lassen werden, kommen lassen werden. 1966 promoviert in Stuttgart. Dort geht es schon um Versetzungen und Metallhärtung, also eine Arbeit, die dann auch insbesondere zum Beispiel bei Flugzeugturbinen eine Anwendungsrelevanz haben, also Härtung von Materialien. Er wurde 1973 bis 80 war er Ordinarius für Werkstoffwissenschaft, Werkstofftechnologien in Saarbrücken, und dort sind auch seine wichtigsten Arbeiten zunächst entstanden. Er kam, blieb dann auch in Saarbrücken, war dann dort der Gründungsdirektor des Instituts für neue Materialien, wurde 1998 übrigens interessanterweise schon, also 1999 ist die amerikanische National Nanotechnology Initiative ins Leben gerufen worden, 2000 hat Clinton diese große Rede gehalten, 1998 hat Deutschland immerhin schon ein Institut für Nanotechnologie am Forschungszentrum Karlsruhe gegründet und er war dessen erster Direktor. Sein Nachfolger übrigens ist der Darmstädter Horst Hahn, der vielleicht nachher in der Geschichte auch nochmal kurz vorkommt. Gut, schon in einem Buch von 1972, das ist natürlich noch sehr früh, hört man aus diesem Buch heraus, wie er anfängt darüber zu spekulieren, was passiert, wenn gewissermaßen der Blick des Physikers sich auf diese unmittelbaren, sozusagen auf die Verhältnisse von Atomen, die Nachbarschaftsverhältnisse von Atomen richtet, dort, wo Grenzflächen bedeutsam werden. Ja, das nächste Zitat bitte.
Wir müssen daher fragen, wie die Atome in der Oberflächenregion ihre Lage so anpassen können, dass sich die Maße für Stärke und Energie der Oberfläche gegenüber der Vorstellung eines rigiden Kontakts erhöhen bzw. vermindern. Wir müssen zwei Weisen unterscheiden, wie sich die Abweichung vom perfekten Kristall vorstellen lässt. Eine davon geht von einer annähernd linearen elastischen Verzerrung aus, bei der sich der Abstand zwischen Atomen um nicht mehr als ein paar Prozent verändert. In diesem Regime gilt eine Hooke'sche Beziehung zwischen Kraft und Versetzung und die Umgebung jedes Atoms bleibt wesentlich unverändert, in dem Sinn, dass die Nachbarschaftsordnung erhalten bleibt. Nächster Nachbar, zweitnächster und so weiter. Die zweite Weise ist drastischer, wenn sich das Atom nämlich in eine Position bewegt, in der sich die Nachbarschaftskonfiguration ändert und die Abweichung vom interatomaren Abstandsgleichgewicht außerhalb des Hooke'schen Bereichs liegt. Natürlich gibt es keine absolut scharfe Trennung zwischen diesen beiden Regimen, aber die Unterscheidung ist trotzdem hilfreich.
Dies aus einem Buch, das 1972 entstanden ist. Und wir sehen eben, dass er diese zwei verschiedenen Formen der Betrachtung, der Abweichung von einer perfekten Kristallstruktur betrachtet und dass gerade die zweite, noch sehr spekulative, ihn besonders interessiert. Gut, jetzt kommt das entscheidende Dokument 1981, also das ist ungefähr zur gleichen Zeit, als Klinik und Rohrer ihr Mikroskop entwickeln. Das ist deutlich vor der Zeit, wo in irgendeiner Weise öffentlich von Nanotechnologie die Rede ist. Dort formuliert er seine Basic Idea, das ist ein Wort, das er auch selbst immer wieder benutzt, um darauf Bezug zu nehmen, die grundlegende Idee, die gewissermaßen alles angestoßen hat, und formuliert in einem Symposium in Dänemark ein Programm und ein paar Worte daraus hören wir jetzt.
Aufgrund der Tatsache, dass die eine Grenzfläche bildenden Atome dem periodischen Potentialfeld der Kristalle auf beiden Seiten der Grenzfläche ausgesetzt sind, stellen Kongrenzen und innere Grenzflächen einen speziellen Zustand fester Materie dar. Daraus folgt, dass sich die Anordnung der Atome in inneren Grenzflächen grundsätzlich von glasförmigen und kristallinen Zuständen unterscheidet. Von der Struktur und den Eigenschaften eines Materials im kristallinen oder amorphen Zustand können sich daher Struktur und Eigenschaften eines Festkörpers aus gleichem Material unterscheiden, indem das Volumen der Grenzflächen mikrokristallines oder grenzflächiges Material gegenüber dem Volumen des Kristalls vergleichbar ist oder sogar größer wird. Im Fall von Gold zum Beispiel wird das Material zu 50% des Volumens aus Grenzflächen bestehen, wenn der Durchmesser des Kristalls 3 bis 6 Nanometer beträgt. Da das Material aus gleichen oder verschiedenartigen Kristallen bestehen kann, sind dies die attraktiven Aspekte solcher mikrokristallinen Materialien. Sie bieten eine Gelegenheit, einen neuen Materiezustand zu generieren, der sich vom glasförmigen und kristallinen Zustand unterscheidet.
Also was ist hier los in diesem Text? Ich versuche mal kurz zu illustrieren. Die Grundidee ist eigentlich nicht besonders kompliziert, könnte man sagen. Was Gleiter im Grunde macht, ist, er stellt Nanopartikel her. Auch dafür, das wird in der allgemeinen Literatur über Nanopartikel immer wieder anerkannt, dass er also bestimmte Fertigungsmethoden dafür entwickelt hat. Er stellt Nanopartikel her, also kleine Partikel, die im Nanometerbereich messbar sind, 5 Nanometer, 10, was weiß ich, und kompaktiert dann aus diesen Nanopartikeln ein Material. Also es entsteht ein Material, das aus Nanopartikeln besteht. Das ist dann sozusagen sehr feinkörnig, buchstäblich gesehen, und dieses Material besteht eigentlich fast nur aus Grenzflächen. Für jedes dieser Nanopartikel gilt nämlich, dass ein Großteil der Atome in der Nähe von Grenzflächen sitzt. Also ein ganzes Material, das eigentlich dadurch entsteht, dass diese Grenzflächen aufeinandertreffen und das eigentlich nur aus Grenzflächen besteht. Also von Gold haben wir jetzt gehört, dass 50% der Atome in der Nähe von Grenzflächen sind. Vorher hörten wir von Simon, dass in einem normalen Festkörper 1 aus 10 hoch 8 Atomen in der Nähe von Grenzflächen sitzt. Also das ist eine entscheidende neue Qualität. Und jetzt kommt das Interessante, dass Gleiter diese neue Qualität erkennt. Und er hat hier natürlich schon erste Ergebnisse auch vorzuzeigen, aber dass er vor allem hier von einer neuen Klasse von Materialien spricht. Also eine ganz neue Klasse von Materialien, die sich von den kristallinen, von den glasförmigen und amorphen Materialien unterscheidet und die, das haben wir jetzt nicht gehört, die eben auch ganz neue, überraschende Eigenschaften aufweisen. Materialien, die er dann bald danach als nanokristalline Materialien bezeichnet. Hier hörten wir noch das Wort Mikrokristallin, aber er sprach schon vom Nanometerbereich und dass genau im Nanometerbereich diese neuen Eigenschaften auftauchen. Also hier entsteht durchaus eine Vision, einerseits eine theoretische Vision, nämlich die, dass man sagt, hier entsteht eine neue Art von Materialien, wir werden das nachher noch verfolgen, was damit alles gemeint sein kann, aber auch eine technische Vision, dass nämlich diese Materialien auch ganz andere Eigenschaften haben werden als die bekannten Materialien und dass diese Eigenschaften dann für technische Anwendungen sehr interessant sind. Dies ist also die Vision von Herbert Gleiter aus dem Jahr 1983, die eigentlich darin besteht, dass wenn man Kornklößen systematisch verkleinert, kommt man an einen Punkt, nämlich im Nanobereich, kommt man an einen Punkt, wo eine qualitative Veränderung stattfindet, die so weit geht, dass eben wir aus sozusagen diesem ganzen Regime der Kristallstrukturen eigentlich ausbrechen, in ein neues Regime eintreten und es mit einer neuen Klasse von Materialien zu tun haben. Also hier sind sozusagen die Aspekte des Visionärs und des Nanoforschers, die hier zusammenkommen. Man kann sagen, er hat experimentell gearbeitet. Das sind sozusagen auch die Gründe, warum man sagen kann, er ist einer der Gründe oder vielleicht der Gründer der Nanotechnologie. Er hat experimentell gearbeitet, er hat die Ergebnisse gezeitigt, er hat die Vision gehabt, er hat sogar die Worte gehabt, hat das als eine nanotechnologische Vision beschrieben. Und also er hat sozusagen erkannt, was er da, was das Programm ist, was man ab jetzt verfolgen könnte. Und was Sie hier sehen, ist jetzt sozusagen ein kleiner Beleg dafür, dass man genau diese grundlegende Idee von Gleiter als tatsächlich so einen Gründungsmoment der Nanotechnologie wahrgenommen hat. Das ist jetzt keine Folie von mir, die Folie habe ich von Professor Hahn erhalten, der also, wie ich gesagt habe, hier in Darmstadt Professor ist, aber auch jetzt das Forschungszentrum Karlsruhe, den Bereich der Nanotechnologie dort leitet. Und als Professor Gleiter hier vor einigen Jahren einen Ehrendoktor erhielt, hat Horst Hahn ihn mit dieser Folie gewürdigt, also hat Gleiter dafür gewürdigt, dass er eben die großen Voraussagen gemacht hat, die großen Vorhersagen, er hat das Paper von 1981 genommen, die wichtigsten Voraussagen unterstrichen und genau diesen visionären Aspekt von Gleiter sehr stark hervorgehoben. Gut, so viel also zu unserer grundsätzlichen Frage erstmal, warum überhaupt, mit welchem Recht kann man überhaupt davon ausgehen, dass Gleiter einer der Gründer, vielleicht der Gründer der Nanotechnologie war. Und was wir eben damit auch sehen, ist sozusagen eine Art Umkehr der Hierarchie zwischen Festkörperphysik und Materialwissenschaft. Also vorher war es ja so, die Festkörperphysik ist sozusagen diese kristalline, reine, erklärende Wissenschaft, die gewissermaßen uns mit gewissen Idealisierungen, die man anerkennt, das ist ja okay, Idealisierungen in der Physik gibt es immer, dass man aus diesen Idealisierungen heraus eine enorme Erklärungsleistung und eigentlich alles, was interessant ist an Festkörpern, beschreiben kann. Und dann kommen sozusagen die Defekte, die Unreinheiten, die Ausnahmezustände an den Grenzflächen, die werden, sagen wir mal, in die Randgebiete verwiesen, die zwar technisch interessant sind und auch mit interessanten Eigenschaften verbunden sind, aber darum kümmern sich, sagen wir mal, in einer Hierarchie der Dinge, die nachgeordneten Materialwissenschaftler. Und hier haben wir gewissermaßen eine Umkehrung, wo gesagt wird, die Materialwissenschaftler, also die genau angucken, die Konfiguration von Atomen in ihren Nachbarschaftsverhältnissen, die geben uns eigentlich vielleicht sogar eine übergeordnete Wissenschaft, von der heraus man überhaupt von den verschiedenen Materialphasen, das Wort werde ich auch noch ein bisschen erklären kann, also dass es sozusagen unterschiedliche Phasen der Konfiguration geben kann und das Glasförmige, das Kristalline und das Nanokristalline sind eben unterschiedliche Phasen, sagen wir mal, unterschiedliche Materialzustände, die eigentlich von der Materialwissenschaft her überhaupt erst erschlossen und zugänglich gemacht werden. Also eine Art Umkehrung der Hierarchie. Das ist eine Form, sagen wir mal, Gleiters Beitrag zu würdigen. Jetzt geht es weiter mit der Einfluss Gleiters auf Amerika und auf die Nanotechnology Initiative. Dazu werde ich jetzt nicht schrecklich viel sagen, aber ich möchte es Ihnen wenigstens kurz erläutern und ein Gefühl dafür geben. Ich zitiere jetzt aus, oder Astrid Schwarz liest aus einer ganz kurzen Geschichte der National Nanotechnology Initiative von Michael Rocco. Das ist der eigentliche Architekt der amerikanischen Initiative, also der hauptsächliche Advokat oder Vorkämpfer dieser Idee in den USA, der auch enorm viel Gelder da locker machen konnte. Und der beschreibt in dieser kurzen Geschichte, was für Schritte unternommen wurden, um dieses Programm dann schließlich zu etablieren in den USA und eben zu dieser Rede von Clinton zu führen.
Wir begannen mit der Vorbereitung unterstützender Veröffentlichungen einschließlich eines Berichts über Forschungsaufgaben in 10 relevanten Gebieten, trotz der seinerzeit geringen Aussicht auf zusätzliche Forschungsgelder. Die NNI wurde zwischen 1997 und 2000 mit der gleichen Strenge wie ein Forschungsprojekt vorbereitet. Wir entwickelten eine langfristige Vision für Forschung und Entwicklung. Wir erstellten als Maßstab einen internationalen Vergleich von Nanotechnologie in der Universitätsforschung, Regierungs- und Industrieprojekten.
Gut, das ist also die kurze Geschichte. Und jetzt zeige ich Ihnen, es wurde ja also geredet, dass man sehr viele Berichte im Grunde produziert hat, eine ganze Reihe von Berichten. Und ich möchte erstmal darauf hinweisen, was in dieser Geschichte von Rocco nicht erzählte, dass nämlich tatsächlich 1999 in dieser Entwicklung hin auf die National Nanotechnology Initiative ein Bruch entstand. Und dieser Bruch ging einher mit dem Verschwinden, sage ich jetzt mal, zweier Namen, die eben in den Berichten vorher eine große Rolle spielte. Der eine Name ist Richard Siegel und der zweite Name ist Herbert Gleiter und das Verhältnis dieser beiden werde ich gleich noch erläutern. Und das ist jetzt sozusagen meine weitergehende Behauptung, es geht eben auch da einher mit der mit einem verschwindenden Interesse eigentlich an dieser grundlegenden wissenschaftlichen Idee einer Klasse neuer Materialien. Also man interessiert sich, sagen wir mal, technisch für die Möglichkeiten, die sich damit verbinden, aber ich sage mal, das theoretisch-wissenschaftliche Interesse an diesen neuen Materialien, wie sie Gleiter beschreibt, verschwindet eben auch aus dem Horizont der Nanotechnologie. Jetzt in der Reihe von Berichten, die Rocco genannt hat, ist dies hier der erste, 1989, verfasst, Report of the Committee on Materials with Submicron-Sized Microstructures. Also das war, sagen wir mal, die altmodische Formulierung für Nanostrukturen. Hier wurde also speziell auch im Materialbereich über Forschungsmöglichkeiten diskutiert. Und einer der Mitglieder dieses Komitees war Richard Siegel. Richard Siegel hat selbst eine ganz interessante wissenschaftliche Biografie. Und 1989, als er dies hier schreibt, sagt er, dass er eigentlich gerade in letzter Zeit sein Forschungsprogramm geändert habe. Und wir werden sehen, dass Richard Siegel auch spätere Berichte für die Initiative mitverfasst oder auch die Kommission mitgeleitet hat, die diese Vorbereitung betrieben. Aber hier sagt er eben, dass er, also kurz vorher, most recently, heißt es hier in dieser biografischen Notiz, hat er also seine neue Forschungsrichtung gefunden, on the synthesis characterization properties of ultra-fine-grained nanophase materials. Und das Wort nanophase materials wird uns auch noch beschäftigen. Ja, und wie kommt es, dass Richard Siegel relativ kürzlich seine ganze Forschung umorientiert hat? Das verdankt sich einer Begegnung 1985 mit Horst Hahn. Und es ist sozusagen selten, dass man als Historiker das Glück hat, das sozusagen so explizit ausgedrückt zu finden, wie in diesem Fall. Also ich hatte das sozusagen als Geschichte gehört gehabt, Herr Hahn hat mir das auch selbst mal erzählt, aber man weiß ja nicht, ob solche Sachen, die so konfrontiert werden, dann auch in einer Art eine historische Spur hinterlassen. Aber in diesem Fall hat eben Richard Siegel 1996 in Scientific American einen Bericht über seine eigene Forschung geschrieben und aus diesem Bericht hören wir jetzt.
Ein Wendepunkt ergab sich allerdings 1981. Auf einer Tagung am Nationalen Laboratorium in Risø, Dänemark, machte der deutsche Physiker Herbert Gleiter von der Universität des Saarlands seinem Publikum den Vorschlag, dass aus der Zusammenfügung ultrafeiner Partikel erstelltes Material seinerseits radikal andere Eigenschaften haben würde. Nach seinem Vortrag publizierte Gleiters Labor eine Reihe provokativer Untersuchungen nanokristalliner Metalle, die in der Materialforschungsgemeinschaft Europas und der USA viel Aufsehen erregten. Meine eigene Beschäftigung mit Nanostrukturierung begann 4 Jahre später, eher zufällig, auf einer Tagung in Indien. Dort traf ich Gleiters früheren Studenten Horst Hahn. Hahn, der jetzt an der Universität in Darmstadt ist, begann gerade einen Forschungsaufenthalt als Postdoc in Argonne, National Laboratories USA, und ich half ihm bei seinem Start, indem ich ihm Vakuumapparaturen zur Verfügung stellte, die er brauchte, um eine Kammer für die Synthese von Atomclustern zu bauen. Bald begannen wir darüber zu reden, ob ultrafeine Pulver auch benutzt werden können, um andere Materialien als Metalle daraus zu machen, was er sich zunächst als Aufgabe gestellt hatte. Innerhalb weniger Monate hatten wir erfolgreich ein keramisches Material, nanophasiges Titanium, produziert, das aus 10 Nanometer großen oxidierten Titanclustern erstellt wurde.
Also hier haben wir ein relativ deutliches Bekenntnis sozusagen zu einem bestimmten Einfluss, der über Horst Hahn von Herbert Gleiter ausgeht. Und jetzt sehen wir, ich zeige Ihnen das nur, diese anderen Berichte, die eben Richard Siegel im Vorlauf der NNI verfasst hat. Also hier sehen wir zum Beispiel, hier ist er, glaube ich, der, man sieht das hier nicht, Panel Chair, Richard Siegel heißt es hier. Und in den Berichten selbst kann man auch durchaus nachverfolgen, ist Gleiter präsent. Also da werden ja dann Forschungsergebnisse präsentiert. Und dann der letzte Bericht, den Siegel selbst noch als Panel Chair verantwortet hat, ist ein Bericht, wo es um einen weltweiten Vergleich geht in Bezug auf Nanoforschung. Und dieser Bericht sollte natürlich auch das letzte Argument dafür bieten, warum unbedingt die USA größere Summen hier investieren sollte. Und wir kennen das alle auch natürlich aus unserer Forschungskultur, dass das beste Argument, was man liefern kann, ist, wenn wir es nicht machen, dann kommen wir möglicherweise ins Hintertreffen, dann werden die Japaner oder die Deutschen oder sonst wie uns überflügeln in unseren Forschungsanstrengungen. Nun hat dieses Panel also einen internationalen Vergleich gemacht des Forschungsstands und entdeckte dabei, dass eigentlich in den meisten Gebieten die USA oder USA und Europa vorne liegt, außer interessanterweise in einem Gebiet, das als Nano-Devices beschrieben wurde. Und an diesem Punkt, das ist für mich auch so ein Kipppunkt hier, das ist vielleicht etwas spekulativ, historisch gesehen, an diesem Punkt orientiert sich dann natürlich die Nanotechnologie auch auf Devices, also Geräte, und nicht mehr sozusagen auf die reinen Materialeigenschaften hier, weil das ist der Punkt, wo der, sozusagen der Ehrgeiz auch jetzt nicht womöglich ins Hintertreffen gerade besonders provoziert ist. Also der Materialforscher Richard Siegel, der sozusagen inspiriert auch durch den Materialforscher Herbert Gleiter, jetzt die Nanotechnologie etablieren will, entdeckt eigentlich in diesem Bericht, dass es nicht wirklich um die Materialforschung letzten Endes vielleicht geht, obwohl Materialien natürlich eine große Rolle spielen, wenn man jetzt von irgendwelchen Lesegeräten, von Disk Drives und so weiter reden möchte. Gut, so viel also zu dieser Darstellung bis jetzt. Jetzt kommt eigentlich schon mein letztes Kapitel. Ich werde aber noch ein paar Minuten dafür brauchen, weil jetzt müssen wir sozusagen versuchen, das noch besser zu verstehen. Also ich habe jetzt angedeutet, dass Gleiter ein wichtiger Forscher war, einen großen Einfluss in den USA hatte, auch auf die National Technology Initiative, und habe jetzt zuletzt angedeutet, dass aber 1999, als die Nanotechnologie dann wirklich ins Blickfeld der Öffentlichkeit auch rückte, auch schon eine gewisse Verschiebung stattfindet von den Materialien weg auf die Geräte, also sozusagen von den Materialien auf die Maschinen. Und das ist vielleicht auch schon ein Grund, warum Gleiter dann in der Wahrnehmung der Nanotechnologie keine so große Rolle spielt. Aber dahinter steckt noch ein weitergehender, vielleicht tiefer liegender Grund, dass nämlich die Maschinenidee auch mit einer bestimmten Idee der Kontrolle verbunden ist. Also eine bestimmte Vorstellung davon, wie die Nanotechnologie Phänomene in der molekularen Ebene kontrolliert, technisch kontrolliert. Also welche Vorstellung von technischer Kontrolle ist es eigentlich, die die Nanotechnologie inspiriert. Und ich denke, dass wenn man jetzt verstehen will, warum Gleiters Ursprung, sagen wir mal, oder Leistung nicht so stark wahrgenommen wird, wie die anderen Geschichten, die man so kennt, dann hat das eben nicht damit zu tun, mit den alten Gründen, dass nämlich die Physik sozusagen als dominante, intellektuell prestigereiche Disziplin alles materialwissenschaftliche und technische sozusagen überflügelt, sondern es hat eher was damit zu tun, dass das technische Prestige der Nano-Devices letzten Endes größer ist als das technische Prestige eines neuen Materials. Aber das hat eben auch was damit zu tun mit bestimmten Vorstellungen von technischer Kontrolle, um die es letzten Endes geht, eine bestimmte Präzisionsbeherrschung von Phänomenen im Nanobereich. Und diese Form von sozusagen Kontrolle, dieses Kontrollideal, also ein technisches Kontrollideal, hat einen Vorrang gegenüber dem Anspruch auf theoretisches Verstehen. Und all das hat dann wieder auch sehr viel zu tun mit den ganzen Visionen und auch Visualisierungen, die sich mit der Nano-Welt verbinden. Ich gebe Ihnen jetzt quasi zwei Illustrationen darüber, die uns eigentlich beide zum Ausdruck, also zum Erfahren helfen, warum also bestimmte Vorstellungen technischer Kontrolle suggestiv stärker sind und vielversprechender wirken als gerade die materialwissenschaftliche Erkundung neuer Materialien. Also ich fange jetzt mal an mit den Visionen und Visualisierungen und auch wiederum nur mit einem Beispiel, was auch historisch gesehen aus genau diesem Zeitraum stammt. 1999 wurde genau zur Gründung der National Nanotechnology Initiative eine bestimmte Broschüre veröffentlicht, die eigentlich für die Öffentlichkeit gedacht war, die Nanotechnologie zu popularisieren, aber auch gedacht war für die Kongressabgeordneten im amerikanischen Repräsentantenhaus. Und schon am Titel sehen wir hier eine Vorstellung von Präzisionskontrolle, die eigentlich weit über das hinausgeht, was irgendein Nanotechnologe heute wirklich macht und was eigentlich sozusagen einen sehr visionären Bereich hineingeht, Shaping the World Atom by Atom. Also Atom für Atom eine neue Welt zu gestalten. Und wenn wir dann ein paar Seiten weiterblättern, kommt dann eine Seite, auf der sich zwei Abbildungen befinden. Ich will Ihnen kurz mal diese Abbildungen zeigen. Und der Kontrast dieser Abbildung ist ganz typisch. Rechts sehen wir eine, ich sage jetzt mal, gleitersche Abbildung. Das ist jetzt nicht von Gleiter selbst, aber wer sich mit diesen Materialien beschäftigt, wie Gleiter das gemacht hat, der hat dann eben so eine Art kristallographisches Bild, das mit teilweise auch indirekten Methoden entwickelt wird, um eigentlich zu zeigen, was ist jetzt zum Beispiel die Korngröße, die Struktur eines Materials. Und es wird hier in der Bildunterschrift der Öffentlichkeit erklärt, dass also bestimmte Defekte und eine Dichte von Defekten zur Verbesserung des Materials beispielsweise beitragen kann. Also dieses Bild soll uns zeigen, da muss man natürlich die Bildunterschrift lesen, muss man auch ein bisschen mitdenken, soll uns zeigen, woher Materialien, Metalle beispielsweise, ihre Stärke gewinnen, ihre Härte gewinnen. Also man kann dann sozusagen die Geschichte dazu erzählen, dass zum Beispiel das Hämmern von Metall, also indem man dann mit dem Hammer draufhaut, führt man Defekte in die Struktur ein, man zerstört eigentlich gewisserweise die reine kristalline Struktur, aber gerade dieses Hämmern, diese Einführung der vielen Defekte, macht eben das Metall härter. Diese Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählt habe, steckt gewissermaßen, wenn man das alles verstehen will, in diesem Bild drin. Also ein typisch gleitersches Bild, was mit diesen auch neuen Materialeigenschaften zu tun hat. Dann haben wir ein zweites Bild, das ist ein ganz typisches Bild aus der Nanoforschung. Das ist ein Bild der Art, wie wir sie jetzt eben mit diesen Raster-Tunnel-Mikroskopen erzeugen können. Da geht es ja auch nicht um, sagen, da versucht man nicht in ein Material hineinzuschauen, wie man das hier tendenziell tut auf der rechten Seite. Dann auf der linken Seite tastet man eigentlich eine Oberfläche ab und man versucht in diesem Fall zu zeigen, dass man hier eine gewisse Anhäufung von Atomen auf der Oberfläche erzeugen konnte, also eine Pyramide bauen. Man hat hier eine Pyramide gebaut im kleinsten Maßstab der Nanoskala und das wird hier als technische Errungenschaft dargestellt. Und es wird auch im Text, wenn Sie mitlesen, das Vergleich, die ägyptische Pyramide, die Brooklyn Bridge und so weiter, das sind also Monumente dafür, wie wir unsere Umwelt technisch beherrschen können, gelernt haben können. Und jetzt mit der Nanotechnologie ist hier ein neues Kapitel eröffnet worden. Und ich will eigentlich sagen, wenn Sie sich diese Bilder in der Konkurrenz zueinander anschauen, dann wissen wir, wo die technische Fantasie sozusagen ihren Platz findet, nämlich links und nicht rechts. Also man kann das jetzt sozusagen noch ein bisschen weiter ausführen, dass diese Bilder rechts haben eigentlich in der heutigen Bilderflut der Nanoforschung eigentlich keine Rolle, während wir haben ja sehr, sehr viele Bilder, wenn Sie die Wissenschaftsillustrierten anschauen, von sehr spannenden Oberflächengestaltungen und Szenarien. Also man kann sagen, dieses Bild links sieht ja schon aus, fast als ob wir tatsächlich eine Fotografie hätten, eine Struktur, die wir technisch erzeugt haben. Das ist natürlich nicht wirklich eine Fotografie. Wir stellen uns vor, hier einen leeren Ort, also die Landschaften, das ist sozusagen ein noch zu besiedelndes Land, auf dem wir sozusagen kolonisierend und technisch tätig werden können. Diese Landschaft, die wir sehen, enthält das Versprechen, dass wir hier ganz traditionell als Ingenieure technisch tätig werden können. Das Bild ist natürlich auch, das Weitere, was dieses Bild auszeichnet, ist, dass auch mit dem Instrument erzeugt wird, das als das paradigmatische Instrument der Nanotechnologie gilt. Und es ist ein Bild, ich sage jetzt mal, einer Macht, gibt uns ein Gefühl für eine relativ saubere Nanowelt, in der eben man hingeht und Dinge baut, so wie wir sie auch in der makroskopischen Welt bauen können. Sieht relativ stabil und auch vor allem auch bekannt aus. Also wir hören ja immer, wenn wir von der Nanotechnologie reden, über neue Eigenschaften, über das Überraschende und Unvorhersehbare, was einem da begegnet. Aber diese Bilder kommunizieren eigentlich etwas anderes. Die kommunizieren, dass man hier relativ konventionell tätig werden kann. Während auf der rechten Seite, ich würde sagen, dieses Bild sieht einfach, ich sage mal, ein bisschen schmutzig aus. Das versteht man kaum, man muss eben mitdenken, mitlesen. Es sieht vor allem auch irregulär aus, also es sieht nicht so aus, als ob hier ein Ingenieur hier sehr gezielt etwas gestaltet hätte. Das merkt man der Sache nicht an. Und Und sozusagen, wir sehen jetzt auf dieser rein bildlichen Ebene schon mal das Prestige des linken Bildes gegenüber dem rechten. Aber ich möchte das jetzt vertiefen, indem ich nochmal das Schicksal eines speziellen Begriffs anschaue, nämlich eines Begriffs, der aus der gleiserschen Forschung kommt, von dem ich sage, es ist ein theoretischer Begriff im klassischen wissenschaftlichen Sinn und den er selbst nicht geprägt hat, der aber von Richard Siegel geprägt wurde, nämlich der Begriff der nanophasigen Materialien. Also Gleiser hat ursprünglich eher von nanokristallinen Materialien gesprochen. Aber jetzt sagen wir, jetzt hören wir, was er 1993, das ist jetzt schon wesentlich später, über den Begriff der nanophasigen Materialien sagt.
Andere Namen, die in der Vergangenheit verwendet wurden, waren nanokristalline oder nanophasige Materialien sowie Cluster Assembled Materials. Da diese Namen der inhaltlichen Ausweitung des Gebietes, die in den letzten Jahren erfolgte, nicht mehr gerecht werden, ist kürzlich der umfassendere Begriff nanostrukturierte Materialien vorgeschlagen worden.
Also was ich jetzt machen möchte, ist ganz kurz sozusagen dem ein wenig hinterherlauschen, auch der Differenz zwischen nanophasigen Materialien, was damit mal gemeint war, und dem, was mit nanostrukturierten Materialien eigentlich gemeint ist, also was diese Worte auch konnotieren und dann aber auch zu gucken, was das Schicksal, sagen wir mal, des Wortes nanophasig ist. Also das Wort Nanophase bezieht sich eben tatsächlich zunächst mal auf die Vorstellung von Kristallphasen, aber es spielt auch mit dem Wort der Zustandsphasen von Materie. Wir haben das ja schon gehört, wir werden es gleich nochmal hören, dass es eben sozusagen die Kristallphase, sagen wir mal, von Materialien entspricht dem Festkörper und dieses nanophasige Material, diese ganz neue Klasse von Materialien, entspricht eigentlich einem Körper, der in einer Art von gasförmigen Zustand sei. Das ist nicht ganz leicht zu begreifen, wir werden darüber noch ein bisschen hören. Und was vor allem hier auch ausgedrückt wird, ist tatsächlich, dass diese neue Phase der Materialien einen neuen Naturzustand vor allem erschließt. Das hat zwar natürlich technische Folgen, also und Gleiter ist der Erste, der das auch gesehen hat, also welche technischen Anwendungen sich mit den neuen Eigenschaften vielleicht auch verbinden. Aber zunächst ist es einfach mal eine neue Klasse von Materialien, die vor allem auch naturwissenschaftlich interessant sind und wo man sozusagen sagen würde, ganz klassisch, der Experimentalphysiker im Labor bringt sozusagen Naturzustände ans Licht, ans Tageslicht, die vorher verborgen waren oder die vorher nicht der Beobachtung und dem Verstehen zugänglich waren. Also hier geht es sozusagen um eine ganz naturwissenschaftliche Begrifflichkeit, um eigentlich diese Besonderheit des eines bestimmten Naturzustandes auszuzeichnen. Und wir hören jetzt nochmal eine weitere Ausführung aus einem frühen Text von Gleiter und anderen.
Nach ihren charakteristischen Bandbreiten von Strukturordnung wird grundsätzlich zwischen zwei Arten von Festkörpern unterschieden. Kristalle mit weitreichender Ordnung und nicht-äquilibriale Systeme, glasförmige oder andere amorphe Festkörper mit nur kurzstreckiger Ordnung. Diese Notiz berichtet Evidenz für die Existenz einer dritten Art von Festkörperstruktur, die sich ähnlich wie gasförmige Strukturen durch Abwesenheit sowohl weit- als auch kurzreichender Ordnung auszeichnet und also konventionell als gasförmige Festkörper klassifiziert werden kann. Konventionelle makroskopische Festkörper werden allgemein aus flüssigen oder gasförmigen Bestandteilen gebildet, die sich während der Verfestigung zu kurzstreckigen, glasförmigen oder weitreichenden, kristallinen Ordnungsstrukturen lockern. Es wird vorgeschlagen, gasförmige Festkörper durch Zusammenfügung von vorgefertigten, zufällig angeordneten Kristallen mit Größen D kleiner als 10 Nanometer, Nanokristallen, zu synthetisieren. Unter den in den Experimenten angewandten Bedingungen scheint diese Methode einer angemessenen Kompaktierungstechnik für nanokristalline Festkörper zu einer neuen Klasse von Festkörpern zu führen.
Also hier tatsächlich dieser Begriff gasförmige Festkörper. Also meine These wäre jetzt sehr verkürzt gesagt, der Begriff ist gerade durch sagen die Schwierigkeiten, die er dem Verstehen auch anbietet, durch die Merkwürdigkeit, die vielleicht mit dem Verstehen, von theoretisch höchstem Interesse. Also ist ein Begriff, der eigentlich die Neugier des Naturforschers erweckt. Aber technisch gesehen ist der Begriff eher fremd, würde ich meinen. Er passt sozusagen in ein ingenieures Verständnis einer Präzisionskontrolle von Dingen im molekularen Bereich eigentlich nicht hinein. Steht eigentlich quer zu einer nanotechnologischen Vision. Und deswegen ist es vielleicht auch kein Zufall, dass der Begriff des nanophasigen Materials ersetzt wird und auch von Leiter selbst, der ja sozusagen auch natürlich die Realitäten sieht, wie sich die Wissenschaftssprache verändert, als heute als nanostrukturiertes Material bezeichnet wird. Und der Begriff nanostrukturiertes Material, wie Leiter ja selbst auch andeutet, hat eine sehr viel weitere Bedeutung. Heißt ja zunächst mal vor allem nur, dass, wenn man sich die, insbesondere die Oberflächen dieser Materialien anguckt, eben Nanostrukturierungen aufweisen lassen, dass nanoskalige Größenverhältnisse für die Beschreibung, für die Eigenschaften dieser Körper relevant sind, passt eigentlich sozusagen auch zu den Buckminster Fullerenes, also den Buckyballs, sozusagen als Beschreibung, genauso wie zu den von Gleiter synthetisierten, aus Nanopartikeln kompaktierten Materialien. Also fasst sehr viel mehr ein. Dieser Begriff der Strukturierung, der Nanostrukturierung, ist ein sehr viel stärker technischer Begriff, weil er eigentlich viel stärker zum Ausdruck bringt, dass sich die Struktur einer Aktivität, nämlich einer Strukturierung, eines strukturierenden Eingriffs verdankt. Also dass hier jemand eine Struktur erzeugt hat. Also der Begriff nanostrukturierte Materialien holt diese Materialien in den Bereich der Technik hinein, während der Begriff nanophasige Materialien vor allem einen neuen Naturzustand ausgezeichnet hat. Oder einen noch unbekannten, sagen wir mal. Zugleich bezieht sich dieser Begriff der Nanostrukturierung einerseits eben auf, sagen wir mal, krude handwerkliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Hämmern auf einem Metall, und gleichzeitig eigentlich auch auf die, bezieht er sich auch auf die, sagen wir mal, fast künstlerische Tradition der supramolekularen Chemie, wo man eben versucht, große Molekülstrukturen präzise zu synthetisieren. Also Nanostrukturierung produziert die nanostrukturierten Materialien. Es geht eigentlich um die menschliche technische Aktivität, die ihre Spuren hinterlässt. Und meine These wäre, dass nanostrukturierte Materialien technowissenschaftlich interessant sind, während der Begriff des nanophasigen oder auch der Begriff einer Gas als gasförmigen Festkörpers eher, sagen wir mal, das naturwissenschaftliche Verständnis produziert. Jetzt kommen wir also zum letzten Kapitel, kurz vorm Ende stehen wir, und in diesem Kapitel sollte man zunächst mal nennen, dass eben der Begriff nanophasig, wie ich ihn jetzt hier geschrieben und eingeführt habe, also ein klassischer, sagen wir mal, theoretischer Begriff ist, der eine theoretische Bedeutung haben soll, um eben diese neuen Materialzustände zu beschreiben. Aber wenn man sich anguckt, wie ist dieser Begriff nun heute, wie wird er nun heute gebraucht? Also wenn man heute mal eine Suche macht mit Google unter nanophasig guckt oder Nanophase Materials oder überhaupt nur das Wort Nanophase, dann sieht man eben, dass dieser Begriff aus seinem ursprünglichen theoretischen Zusammenhang vollkommen herausgerissen ist, eigentlich keine strenge theoretische Bedeutung mehr hat, außer bei bestimmten Forschern, die oft auch noch in der gleiterschen Tradition und Schule arbeiten, und ein Begriff, der jetzt vielen verschiedenen Meistern dient. Es ist gelegentlich, wird er noch in der Originalbedeutung benutzt, aber es gibt da die unterschiedlichsten Weisen, wie das der Begriff des Nanophase heute zirkuliert. Also beispielsweise einfach als Akronym. Also wenn man zum Beispiel von Nanoscale Photon Absorption Spectroscopy über Electrons sprechen will, also das ist sozusagen ein Forschungsprogramm, dann kann man daraus das Akronym Nanophase bilden. Oder es gibt eben auch ein Center for Nanophase Material Science. Und ich zeige Ihnen jetzt mal sozusagen eine Broschüre oder ein Bild von einer Broschüre dieses Centers for Nanophase Material Science. Und was sie hauptsächlich machen, sind Computersimulationen. Und Sie sehen sofort an dem Bild, auf den ersten Blick, das hat mit sozusagen mal der gleiterschen Nanophasigkeit nichts zu tun. Was sehen Sie auf diesem Bild? Also hier sehen wir sozusagen ein Bild nicht eines gasförmigen Festkörpers. Hier sehen wir ein Bild einer technisch hoch avancierten sozusagen Nanotechnologie, wie sie auch nur imaginiert ist. Was wir sehen hier ist eine Computersimulation eines Fulleren-Moleküls, also so eine Art, eine Variante dieses Buckyballs, den ich Ihnen schon mal gezeigt habe. Das ist dieses Weiße, was man da vorne sieht. Das zieht sozusagen wie eine kleine Lokomotive, zieht dieses weiße Molekül ein Heliumatom-Flüssigkeit, das grüne, durch ein Kohlenstoff-Nanoröhrchen hindurch. Also ein Kohlenstoff-Nanoröhrchen ist sozusagen dieser Tunnel und durch diesen Tunnel fährt jetzt eine Lokomotive, also das Buckyball und zieht noch etwas hinter sich her. Also das ist sozusagen eine Vorstellung eines, sagen wir mal, einer Präzisionskontrolle auf der Nanoskala und einer, sagen wir mal, einer Geräteorientierung vor allem auch der Nanotechnologie, die dem Begriff der Nanophasigkeit, wie sie Gleiter benutzt hat, vollkommen entgegensteht. Und deswegen könnte man jetzt nochmal interessanterweise reflektieren, also auf den sozusagen etwas auch paradoxen Zustand, den uns diese Bilder jetzt bieten. Einerseits kann man sagen, nach wie vor, es gilt absolut, die Art von Forschung, die weiter betreibt, das ist Nanotechnologie, also nach den klassischen Definitionen. Also wenn man sagt, Control at the Molecular Level, das also Nanoscale-Dependent Properties ausbeutet, also wo es um Eigenschaften geht, die von der Nanoskaligkeit abhängig sind, dann ist das, trifft das genau zu, ob das was weiter macht. Also die Eigenschaften, um die es in seinen Materialien geht, die sind, und auch die technische Nutzung dieser Eigenschaften, das ist sozusagen auch die Nutzung von bestimmten Dingen, die überhaupt erst im Nanobereich auftreten. Das ist die klassische Definition, die von den meisten Förderinitiativen benutzt wird. Also insofern ist das Nanotechnologie, aber es wird eigentlich in den Visionen und den Dokumenten zur Nanoforschung nur noch als sozusagen Hintergrundgeräusch auch dargestellt, wenn man zum Beispiel sagt, dass die neuen Materialien enorm ökonomisch erfolgreich sind und dass sehr viele Produkte, die meisten Produkte, die man übrigens kennt, sind ja, sagen, beziehen sich auf die neuen Materialien, beziehen sich ja nicht auf irgendwelche neuen Geräte, aber das gilt sozusagen, das ist nicht eigentlich eine Nanotechnologie. Die kommt noch, das ist die zweite, dritte, vierte Generation, dann wenn man nämlich anfängt, Geräte zu bauen oder diese Art von Präzisionskontrolle zu institutionalisieren oder zu realisieren. Zweitens könnte man noch bemerken, dass auch heute noch diese nanoskaligen Materialien eigentlich beschrieben werden in einer Sprache, also von gasförmigen Festkörpern ist eigentlich nicht viel die Rede, wenn man die Literatur durchsucht, aber es geht immer noch ganz stark um eigentlich Beschreibungen einer Welt, die durchaus durch eine Form der Unordnung auch bestimmt ist. Also Defekte beispielsweise, die eine große Rolle spielen, die eben natürlich auch genau das ausmachen, was die überraschenden Eigenschaften, auch die nützlichen Eigenschaften dieser Materialien bestimmt. Also es wird dann von heterogener Konstruktion gesprochen, von inkohärenten Grenzflächen, also die Rolle der Defekte wird behoben. Gerade die Abweichung von der perfekten Kristallstruktur wird immer wieder hervorgehoben. Dass das eigentlich unwahrscheinliche Zustände der Materie sind, dass eigentlich für Leute, die mit Nanopartikeln arbeiten, eines der Hauptprobleme ist, wie man sie überhaupt in den nanopartikulären Zustand erhält, dass sie nicht gleich aggregieren und andere Zustände annehmen. Also das sozusagen... Die Unstabilität, also auch die Unordnung dieser Welt wird hier durchaus betont. All das passt sozusagen, ich sage jetzt mal nicht in die offiziellen visionären Darstellungen der Nanoforschung. Also im Grunde kann man sagen, obwohl es eigentlich der Definition vollkommen entspricht, kann es eben sozusagen das Grundgefühl, das ist es noch nicht. Es muss da noch etwas anderes geben, das noch jenseits liegt, nämlich eine Form von Kontrolle, wie sie in der Welt links zum Ausdruck kommt. Jetzt zum Abschluss, und dann kommt noch ein PS, zum Abschluss, also was hat das nur für unsere drei Geschichten zu bedeuten? Die erste Geschichte habe ich Ihnen hoffentlich verdeutlicht, vielleicht ein wenig zugespitzt und vielleicht fast schon ein bisschen zu polemisch, wenn ich sage, dass es eben in den Technowissenschaften eigentlich nicht mehr um theoretische Weltbeschreibungen geht, sondern eben um eine Form von technischer Kontrolle, die dann eben die Arbeiten von Gleitern nicht als solche für paradigmatisch anerkennt. Das Zweite, was man sagen kann, dass tatsächlich in diesem Prestige, also in dem Wechselspiel von Material und Maschine, die Maschine siegt, sagen wir mal, und die Maschinenvorstellungen enorm stark sind. Ein weiteres Beispiel dafür, und diese Ambivalenz allerdings ist in der Nanoforschung heute noch sehr, sehr akut. Also weil die meisten Leute tatsächlich an Materialien arbeiten und sich dieser Ambivalenz auch der Vorstellung durchaus bewusst sind, und sich vor allem auch der Ambivalenz vollkommen bewusst sind, dass bestimmte Visionen einer Atom-für-Atom-Kontrolle Nanowelt eigentlich der Weg, ein technisch plausibler Weg sind. Interessanterweise drückt sich diese Vorstellung, dass Materialien eigentlich nicht technisch hochwertig genug sind, dass Materialien eigentlich schon sozusagen Maschinen sein sollten, drückt sich durchaus dadurch aus, dass man auch wenn man Materialien beschreibt, oft ihnen jetzt sozusagen Geräteigenschaften zuspricht. Also man spricht zum Beispiel von Selective Surfaces, das klingt so, als ob eine Oberfläche aktiv etwas selektiert. Dabei hat sie eben nur eine bestimmte Struktur, an die sich bestimmte andere Dinge anpassen und nicht. Man spricht zum Beispiel auch von Self-Cleaning Glass, selbstreinigenden Oberflächen. Das wird sozusagen dem Material eine Selbsttätigkeit zugeschrieben, als ob es schon quasi ein Gerät wäre. Dabei ist ein selbstreinigendes Glas nichts anderes als eine schmutzabweisende Oberfläche wiederum und so weiter. Also das ist auch wiederum ein interessantes Symptom, dass diese Spannung zwischen einem materialorientierten und einem maschinenorientierten Ideal weiter besteht. Und das Letzte ist dann natürlich jetzt die Frage, was wird nun aus unserer Geschichte, dass die Nanotechnologie eigentlich eine deutsche Erfindung sei? Es ist natürlich im Grunde eine anekdotische Sache. Wir sind ja jetzt sozusagen nicht im Geschäft, hier nationalistisch zu behaupten, uns das sozusagen anzueignen. Das ist nicht so interessant letztendlich. Also ob Herbert Leiter als ein Gründer der Nanotechnologie auch anerkannt wird oder nicht, hängt eben durchaus auch davon ab, welchen Begriff, welche Vorstellung man mit der Nanotechnologie verbindet. Also das hängt natürlich also insofern auch davon ab, wie sich die Geschichte der Nanoforschung weiterentwickelt. Wenn es wirklich sozusagen auf diese Geräte, auf diese Präzisionskontrolle hinauslaufen sollte, was ich persönlich nicht glaube, dann wird natürlich leider immer unsichtbarer, sagen wir mal. Aber es kann durchaus sein, dass letzten Endes dies schon sozusagen die Blüte und auch das interessanteste und ertragreichste Feld der Nanoforschung ist. Jetzt zuletzt ein kleines PS. Wie geht es inzwischen weiter mit dem theoretischen Nanotechnologen, der sozusagen ein Unding ist, sage ich jetzt mal, also den theoretisch faszinierten Nanotechnologen? Also einerseits, ich habe jetzt nicht den genauen Titel dabei, aber am 7. Februar 2008, also in 3 Wochen, hält Herbert Leiter einen Vortrag anlässlich der Verleihung einer Ehrendoktorwürde, wo er darüber spricht. Und ich hoffe, dass ich diesen Vortrag bald lesen kann, wo er darüber spricht, inwieweit die Nanotechnologie zur Vereinheitlichung von Relativitätstheorie und beitragen kann. Also ehrgeiziger, sage ich mal, theoretisch ehrgeiziger, kann man nicht werden in der heutigen Zeit, wo das sozusagen eines der großen Probleme der theoretischen Physik nach wie vor ist. Ich möchte Ihnen aber zweitens noch, das ist sozusagen unser Abschiedstext, den wir jetzt hören, das letzte Dokument, ein paar Worte aus einem Brief, den er an mich geschrieben hat. Das ist eben sozusagen der Vorteil, wenn man als Historiker anfängt, sich mit lebenden Wissenschaftlern zu beschäftigen, dass man mit ihnen auch in Kontakt treten kann und auch die Theorien darstellen kann. Und in dem Brief, den er mir da gezeigt hat, verdeutlicht sich nochmal auf eine sehr schöne Weise, finde ich, dieser theoretische Impuls des Nanoforschers Leiter.
In letzter Zeit wurde ich mehrfach gebeten, über meine Vision zur Entwicklung der Materialforschung und speziell der Nanomaterialien vor einem großen Zuhörerkreis zu reden. Es lag deshalb nahe, in der ersten Stufe der Vorbereitung eines solchen Vortrages nochmals die vergangene Entwicklung zu überdenken. Obwohl ich diese Entwicklung hautnah miterlebt habe, sind mir einige Zusammenhänge erst bei der Lektüre Ihrer, also Alfred Nordmanns, Arbeit bewusst geworden. Ich denke, dass dies mehrere Gründe hat. Aufgrund Ihres Hintergrundes betrachten Sie die Entwicklung unter anderen Gesichtspunkten, als ich es tue. Zum anderen scheint es so zu sein, wenn man selbst an einer wissenschaftlichen Entwicklung beteiligt ist, entwickeln sich neue Ideen in einer nicht völlig rationalen Sequenz, sondern aus einem Gemisch aus rationaler Reflexion und intuitiver Ahnung, welches Vorgehen zur nächsten Stufe der Erkenntnis führen könnte. Im Lichte Ihrer Darlegung ist mir bei einigen Entwicklungen rückblickend klar geworden, welche Faktoren es wohl waren, die letztlich zu den neuen Ideen geführt haben. Genau dieses merkwürdige Gemisch aus dem Zusammenwirken von Ratio und Intuition habe ich in letzter Zeit wieder erlebt. Es hat mich zu der Idee geführt, dass Nanomaterialien, wie wir sie zurzeit kennen, nicht das Ende der Entwicklung sind. Ich vermute, dass wir am Beginn einer neuen Entwicklung stehen könnten, die uns über jene Grenzen hinausführt, die seit der Entdeckung der Metalle vor 7000 Jahren bestehen. alle kristallinen Materialien, die wir derzeit haben, werden dadurch erzeugt, dass wir die richtigen Ligierungsatome in der richtigen Menge hinzufügen und in die Kristalle die richtigen Defekte in der richtigen Menge und räumlichen Verteilung einbauen. Unabhängig davon, welche Defekte und in welcher Dichte wir einbauen, die Atomanordnung im Kristallgitter, das die Defekte umgibt, bleibt davon unberührt. Ich habe mir deshalb die Frage gestellt, ob es Wege gibt, diese 7000 Jahre alte Schranke zu überwinden. Der Weg über diese Schranke scheint überraschend einfach zu sein. Man muss nur anstelle von Grenzflächen zwischen Kristallen, wie man es bei nanokristallinen Materialien macht, Grenzflächen zwischen nanometergroße Glasbereiche einbauen. Aus Energiegründen haben nanokristalline Materialien immer Kristallbereiche und dazwischen auf einer Nanometerskala lokalisierte Grenzflächen. Bei Nanogläsern ist es gerade umgekehrt. Hier sorgt die Energie dafür, dass die reduzierte Atomdichte, die anfangs in der eingeführten Grenzfläche lokalisiert ist, gleichmäßig über das gesamte Volumen des Körpers delokalisiert, also verteilt wird. Das heißt, die Delokalisation verändert die Atomstruktur des gesamten Gases relativ zur Ausgangsstruktur. Je mehr Grenzflächen man einbaut, umso größer ist die Veränderung. Die Atomstruktur des Körpers wird daher eine manipulierbare Größe. Soziologisch ausgedrückt, das nanokristalline Material ist die Idealform einer Zweiklassenstruktur. Nanogläser jedoch sind der ideale Sozialismus. So gesehen stehen wir jetzt wieder am Beginn der nächsten Etappe unserer Reise.
Ja, vielen Dank. Ja, wie immer, jetzt kann ich ja selbst moderieren. Wir haben noch eine Viertelstunde für ein paar Fragen, wenn Sie Fragen haben. Mhm. Ja.
Mir ist nicht ganz klar geworden, wie das jetzt in dem Zusammenhang, also der Fokus der Nanotechnologie, auf was das hinausläuft. Es ist ja so, dass gerade diese seltenen Phasensituationen, auch zum Beispiel beim Wasser bei hohem Druck, wenn es heiß gemacht wird, entsteht ja im Prinzip ein seltener Phasenzustand, der ja gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass die Oberfläche verloren geht. Also sprich, es ist eine seltsame Phase, die nicht flüssig ist, aber auch nicht gasförmig ist. Und die ist ja gerade durch das Fehlen von Oberflächen gekennzeichnet. Und wenn ich es richtig verstehe, ist ja die Nanotechnologie jetzt gerade das Hervorbringen von viel Oberfläche, wo die Atome eben in gezielter Situation existieren. Wie grenzt sich das nochmal ab?
Also erstmal, ich kann jetzt die Frage nicht wirklich beantworten, weil ich ja selbst kein Nanoforscher bin, sondern nur jemand, der sozusagen versucht, so auch nur das zu verstehen, so gut ich eben kann, als Wissenschaftsphilosoph, als Wissenschaftshistoriker. Ich kann aber allerdings verweisen auf einen Kollegen in Basel, der sich also auch aus wissenschaftsphilosophischer Perspektive genau mit diesem Dilemma beschäftigt, dass dort, wo man dann nur noch Oberflächen hat, eigentlich die Oberfläche auch wieder verschwindet. Und dass man das vielleicht auch in diesen Rastertunnel mikroskopischen Bildern auch wahrnehmen kann. Einerseits wird immer gesagt, hier geht es um Oberflächen, die wir hier sehen, aber wir sehen sie ja schon gar nicht mehr als Oberflächen, wir sehen sie zum Beispiel schon als Räume, in denen Dinge entstehen und dergleichen. Also ich kann jetzt Ihre Frage als sozusagen technisch-wissenschaftliche Frage nicht machen.
Ja, also ich bin hierhin gekommen, um was über Hawking zu hören. Ich bin hineingeglitten in einen Vortrag über Gleiter. Ich sage deshalb etwas, weil ich Gleiter kenne. Ich habe in den 80er Jahren also diese ganze Entwicklung relativ nah verfolgt. Ich habe 1990 oder 91 meinen Habilitationsvortrag darüber gehalten. Er hat mit Gleiter korrespondiert, er hat mir Materialien gegeben und so weiter. Also der Gleiter ist gewiss ein bedeutender Wissenschaftler. Also er hat mit einer bestimmten Methode, Edelgaskondensationsmethode, diese Nano, zunächst wie er sie in der Tat nannte, nanokristallinen Materialien, übrigens zunächst mikrokristallinen Materialien erzeugt, er hat sie beschrieben. Aber, und er hat wichtige Experimente gemacht, aber er hat Glück gehabt. Und zwar, es ist ganz klar gewesen, also seit den 80er Jahren haben sich Begriffe konstituiert. Das ist ganz eindeutig und ich kann das an vielen Beispielen belegen. Also der Begriff Mikro und. Also Mikrogel, Mikrokristallin und so weiter. Viele, also die Vorsilbe Mikro mit weiteren Attributen versehen. Dann kam Ende der 80er Jahre, Sie hatten vorhin ihn mal zitiert, da war die Rede von Submicron-Sized Microstructures. Das ist natürlich ein sehr hässlicher Begriff. Dann kam sehr bald der Begriff Nano. Ich war vorhin überrascht, dass er ihn im Jahre 84 schon mal benutzt hatte, in der Arbeit Wieringer und so weiter. Also die 80er Jahre stellten das Jahrzehnt des Mikro dar. Und in den 90er Jahren kam das Nano, mal so ganz grob gesagt. Und es war also sozusagen dieser Hype der Begriffe und dieser Entwicklung der Begriffe, die eine Rolle gespielt haben, auch ganz unabhängig vom Gleiter. Etwas Zweites, Sie hatten ganz zum Schluss Ihre letzte Projektion. Das waren nämlich gemalte Bilder von mikrokristallinen Materialien, aber auch, ich glaube, ich habe es nicht genau hingeguckt, vielleicht von einem nanokristallinen Material, von einem Nanoglas möglicherweise. Diese Bilder sind von Gleitern. Und diese Bilder finden sich heute in praktisch in allen Lehrbüchern. Es sind ganz einfache Bilder, sehr suggestiv. Jeder hätte sie malen können, aber Gleiter hat sie gemacht. Und er hat mit diesen Bildern, ja, das ist so wie das Ei des Kolumbus, einen Riesenerfolg gehabt. Ja? Also ich würde jetzt sagen, ohne in irgendeiner Weise die Verdienste von Gleiter schmälern zu wollen, er ist übrigens auch sehr nett, hat mir also seine Materialien geschickt. Er ist ein sehr guter Wissenschaftler. Er hat zu der richtigen Zeit auch die richtigen Begriffe benutzt und war flexibel, hat die Begriffe auch geändert. Also das, die Nanokristalle, die waren also, der Begriff war zu eng, das ist ganz klar. Dann kam nämlich die Nanogläser, er hat mir das auch persönlich mal gesagt, dass also ihm der Begriff Nanokristall nicht mehr gefällt. Es kamen die Nanogläser und natürlich die nanostrukturierten Materialien oder die Nanomaterialien. Das ist also natürlich schon der allgemeine Begriff. Also, er war ein sehr guter Wissenschaftler, er hat zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Begriffe gemalt und gebraucht und er war in der Lage, richtige Bilder im wahrsten Sinne des Wortes zu zeichnen und diese Bilder populär zu machen. Also das will ich dazu sagen. Im Übrigen, die Nanotechnologie, und jetzt nur noch ein Satz, für mich persönlich, die wirkliche, sagen wir mal, Revolution, die auch weitergehen wird, das ist etwas anderes. Das ist vielleicht mit dem Schlagwort zu versehen, Shaping the World Atom by Atom. Was natürlich auch im Wesentlichen also heute noch Propaganda ist, aber dieses Beispiel der Konstruktion dieser Buchstabenabfolge IBM, IBM, ja, ist vielleicht da eine gute Metapher. Ja.
Also ich sehe sehr vielen Dank für den Beitrag, obwohl ich meine, dass wir eigentlich vollkommen übereinstimmen, dass Sie eigentlich meine Analyse durchaus bestätigen. Denn egal, also ich fordere Sie sozusagen heraus, den einflussreichsten, bedeutendsten Nanowissenschaftler zu nennen. Ich glaube, bestenfalls können wir so etwas sagen, wie das, was Sie jetzt über Herrn Gleiter gesagt haben. Denn es ist natürlich so, dass, wie das ja auch immer vorher deutlich wurde, dass der Begriff Nanotechnologie und die Visionen, die sich damit verbinden, sind eben, verdanken sich auch einer Begriffspolitik, sagen wir mal, und deswegen ist es auch nicht ganz einfach in diesem Fall davon zu reden, er hat eben das Wort Nano benutzt und dann hat er Glück gehabt, sagen wir mal, dass plötzlich alle von Nano sprachen. Dass also jemand wie Horst Handel die Geschichte insofern doch anders erzählt, er sagte, dass er nicht nur von Nano gesprochen hat, das Wort benutzt hat, das Präfix benutzt hat, Nanokristallin und so weiter, sondern dass er eben vor allem gesprochen hat von dieser ganz neuen Klasse von Materialien, mit ihren ganz neuen Eigenschaften und den ganz neuen technischen Möglichkeiten, die sich damit verbinden. Und dass er dann natürlich auch einer derjenigen war, die dann dafür verantwortlich wurden, dass man überhaupt von Nano spricht. Also man suchte dann gewissermaßen diese Entwicklung in der Materialforschung, wurde dann insgesamt wiederum angeeignet oder aufrekrutiert für ein größeres, ambitionierteres forschungspolitisches Vorhaben, das dann später als Nanotechnologie bezeichnet wurde. Aber diese Arbeiten, dafür einen Namen zu finden, war ja an sich schon eine auch gesellschaftlich vermittelte Arbeit, sagen wir mal, die ja nicht von ungefähr, ja eigentlich auch nicht aus der Forschung herauskam, sondern letzten Endes orchestriert wurde von Leuten wie Michael Rocco, die dann eben diese große Initiative gestartet haben. Also er ist sicher einer derjenigen, die überhaupt auf dem Wort Nano zum Durchbruch verholfen hatten, weil man auch ein neues Wort suchte, um ein neues technisches Programm mit dem ganzen Hype, der sich damit verbindet, etablieren zu können. Also insofern denke ich, egal welchen Nanoforscher wir herauswählen, wir werden eigentlich immer sagen können, die haben dies und jenes ganz gut gemacht, richtig groß bedeuten, also es sind eben keine großen Physiker in dem Sinne, wie wir sozusagen die Physikgeschichte angucken, aber sie haben also gute Experimentierer und gute Arbeit geleistet, haben offensichtlich auch gut kommuniziert und sind dann eben in diesen Strom sozusagen mit aufgenommen worden oder haben sich da auch sehr stark eingebracht. In diesem Fall durch auch Leute, die er beeinflusst hat. Also sehr viel mehr kann man, glaube ich, über keinen Nanoforscher sagen. Weil eben die Nanoforschung eben auch nicht sozusagen eine Sache ist, die sich einem großen wissenschaftlichen Durchbruch verdankt, sondern sie verdankt sich eben vielen Ansätzen dieser Art, von denen dieser allerdings durchaus ein sehr prominenter ist, auch bis heute, würde ich sagen. Diese andere Frage, ob die eigentliche Nanotechnologie, Shaping Atom for Atom ist, das ist ja genau das, was im Raum steht, was ich eigentlich für noch unausgemacht halte. Also visionär gesehen ist das sicher richtig. Also da würden alle sagen, das ist das, worauf es letzten Endes ankommt oder das müsste man hinkriegen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ja auch so, dass diese Materialforschung nicht so anerkannt ist oder nicht so gesehen wird als ein wesentlicher Bestandteil der Nanotechnologie. Aber ob das dann im Endeffekt, wenn wir mal in 40 Jahren zurückschauen, ein wirklich realistisches technisches Programm war oder was daran realistisch ist, das war, würde ich sagen, warte ab.
Also ich habe ein paar Fragen. Und zwar wüsste ich ganz gerne, wie lange bleibt denn so ein IBM-Atom bestehen, also beziehungsweise die Ankettung von einem IBM-Atom, was mich zu der nächsten Frage führen würde, wie lange halten überhaupt diese Halbmaterialien, beziehungsweise diese nanostrukturierten Materialien, was mich dann zu der nächsten Frage führt, wenn das jetzt überhaupt, also wenn, was sind die neuen Eigenschaften von den Materialien? Und dann, wenn das jetzt in der also Oberflächenstruktur abhängig ist und ich dann diese 50% habe, kann ich das dann auch auf 1% Grenzmaterialien anwenden, diese Eigenschaften?
Ganz kurz so gesagt, also dieses IBM-Bild, das ist natürlich tatsächlich unter höchst prekären Zuständen entstanden und hat sozusagen keine lange Lebenszeit. Immerhin, man braucht eine gewisse Zeit, um das überhaupt herzustellen. Ist aber bei fast 0 Grad Kelvin, ich glaube bei 4 Grad Kelvin oder sowas erzeugt worden, also unter bestimmten Laborbedingungen. Und das ist natürlich auch das Paradox, was sich mit diesen Bildern, Shaping the World, erstmal eigentlich verbindet, dass man einerseits sagt, das sind die eigentlichen Ideale der technischen Präzisionskontrolle, dass man aber andererseits gerade hier, also an diesen Vorbildern, sagen wir mal, den Vorbildern, auch sehen kann, wie weit es eigentlich ist, der Weg noch zu einer echten technischen Umsetzung. Also wenn man wirklich ein Molekül zum Beispiel bauen wollte aus einzelnen Atomen, da müsste man ja dreidimensionale Tätigkeit sein, das müsste bei Raumtemperatur stattfinden und so weiter und so fort. Da macht man schon auch Fortschritte, das ist keine Frage, aber wie weit reichend das sein wird im Sinne auch einer technischen Konstruktion in diesem Bereich, da bin ich also selbst sehr verhalten. Jetzt nun noch zu Ihrer zweiten Frage, das betraf die neuen Eigenschaften, ja klar. Diese Materialien, die Gleiter macht, die sind natürlich relativ beständig, weil es eben Nanopartikel sind, die werden kompaktiert und dadurch, dass sie Oberflächen, sozusagen nur auf Oberflächen bestehen, können die sich sehr gut miteinander verschweißen, sagen wir mal so. Das ist auch eine der Eigenschaften, die er nennt. Dass diese Dinge, diese Nanopartikel, wenn sie dann sozusagen zusammengebracht werden, sich in ein Material kompaktieren sollen, eben gerade wegen ihrer Oberflächenbeschaffenheit dann eben sehr harte Materialien beispielsweise bilden können. Also gerade Härte wird ja dann oft als eine Materialeigenschaft bezeichnet, aber wenn das Überraschende geht, dann ist es dann manchmal einfach die Reaktivität beispielsweise, dass sie anders ist, also Gold-Nanopartikel ist eben chemisch reaktiv, während wir von einem Festkörper normalerweise sagen würden, dass es nicht der Fall ist, oder elektrische Leitung und so weiter und so fort. Also einfach bestimmte Eigenschaften, die für die Größenordnung noch gelten, die gelten dann eben im anderen Bereich nicht mehr und die könnten interessant sein. Also vielleicht erstmal so viel dazu, ob man das jetzt sozusagen noch weitertreiben kann, dieses Ideal, das ist sozusagen schließend diese erste Frage an. Also jetzt heißt es, 50% der Atome befinden sich in der Nähe der Oberfläche. Wie weit will man das treiben? Könnten sozusagen alle Atome an der Oberfläche sind? Ja, das hängt, das ist natürlich auch Definitionsfragen irgendwann mal, was eigentlich eine Oberfläche ist. Tatsache ist, dass sich sozusagen die Nachbarschaftsverhältnisse hier verändern, so wie das Leiter in seinen frühen Visionen auch geschrieben hat. Jetzt klingelt es schon für 9 Uhr. Wir können vielleicht, es gab glaube ich noch.
Ja,
ich habe noch eine Frage, und zwar, es ist im Prinzip beantwortet durch das erste PS über die Zukunftsaussichten, aber ich denke, man sollte hier nicht zu weit von sich schieben, dass an und für sich schon lange eine Art Nanotechnologie besteht, und zwar gerade eben das, was am Anfang gesagt wurde, dass die Physik, dass diese Nanotechnologen eigentlich nicht die Physiker wären, aber im Prinzip ist es so, es werden Festkörperlaser mittlerweile gebaut, also es gibt eben Atomwellen, die realisiert sind, die Quantenphysik ist dabei, in Versuchsanordnung einzelne Nukleonen zu fangen, zu beobachten, zu gucken, was passiert, was sie für Eigenschaften haben. Ultrakalte Helium-Situationen, ja, diese ganzen Bose-Einstein-Kondensate, das ist ja im Prinzip auch eine Nanotechnologie. Man sollte das nicht zu sehr differenzieren, denke ich. Das ist ein größeres Ganzes, in das das eingebettet
ist. Das habe ich ja, ist ja in meinem Vortrag durchaus auch deutlich geworden, dass der Begriff selbst einerseits eine Neuschöpfung ist, die Altes und Neues miteinander verbinden soll, wobei das Alte tatsächlich oft schon sehr alt ist, also durchaus auch weit zurückreicht, und das Neue oft sozusagen noch im Bereich des Visionären sich befindet und man gar nicht weiß, ob das jemals realisiert wird. Und das ist natürlich auch da ein umkämpfter Begriff ist. Also das, was zählt eigentlich als Nanotechnologie, was nicht, das spielt natürlich durchaus auch in forschungspolitischen Entscheidungen eine Rolle. Also was wird da gefördert? Und es wird ja, man hört ja oft die Klage, dass, also einerseits sagen Chemiker insbesondere, dass sie immer schon Nanotechnologie gemacht haben, supermolekulare Chemie. Andererseits hört man umgekehrt genau die Frage, dass jetzt jeder Chemiker behauptet, er sei ein Nanotechnologe. Das hat man ja nicht gemeint, als man dieses neue Programm da gestartet hat und so weiter. Also das hat auch was mit diesen Ambivalenzen zu tun, von denen ich hier gesprochen habe. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, würde jetzt nur noch kurz sagen, es bildet sich auch heute vielleicht eine Gruppe von Leuten, die ins Kartoffelhaus geht, um sich dort weiter mit den Vortrag zu unterhalten. Ich selbst werde heute nicht dazu gehören, weil wir heute auch keinen besonderen Gast haben, den wir ausführen sollten. Also wir sind herzlich aufgefordert, dass Sie möchten, sich dahin zu begeben. Aber es gibt heute keinen offiziellen, sagen wir mal, Abstecher dorthin, um die Diskussion weiterzusetzen.